Erntedank. Es gibt zwei Arten, dankbar zu sein. Die eine Art ist, danke, einfach damit der andere zufrieden ist. Oder es gibt die Art, die dem anderen in die Augen schaut und ihm wertschätzend Danke sagt, weil ihm das wirklich etwas bedeutet. Wir feiern diesen Gottesdienst unter dem Label Erntedank und wir wollen Erntedank mit der zweiten Art machen. Gott gegenüber, der uns in diesem Jahr versorgt hat. Einander gegenüber, anderen Menschen gegenüber, die uns Gutes getan haben. Es ist diese zweite Art von Dankbarkeit. Wir wollen dankbar sein für unsere Ernte quasi. Es ist eine gelungene Arbeit, eine gewachsene Beziehung. Und dabei soll unser Fokus nicht darauf liegen, was wir auch noch gern gehabt hätten, sondern auf das, was wir bekommen haben. Es gibt in diesem Jahr sehr, sehr vieles, was wir uns anders gewünscht hätten. Wenn wir unseren Blick auf die Dinge richten, die jetzt nicht sind, die anders gekommen sind, dann schrumpft unsere Dankbarkeit und wir sagen höchstens, merci Gott, für das, was er uns alles Gutes getan hat. Und jammern über das andere. Nein, wir wollen heute unter diesem Begriff Erntedank wirklich das andere mal weglegen und darauf schauen, was Gutes geworden ist. Es gibt zwei Arten, Danke zu sagen. Und Gott sagt uns bei diesen zwei Arten, hey, wer mir Dank sagt, der bringt ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Danke sagen kann ein Opfer sein. Wir opfern all die unerfüllten Wünsche, legen die auf den Altar und sagen Danke dafür, was Gott uns gegeben hat. Es gibt zwei Arten, Danke zu sagen. Hier nochmal dieses Statement. Zum Beispiel beim Danke sagen achtlos oder wertschätzend. Es gibt zwei Arten, ein Geschenk auszupacken. Ratsch, 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 weg mit dem Papier, ich will den Inhalt. Oder fein säuberlich jeden Klebstreifen aufschneiden, zusammenfalten. Ich habe einmal ein Geschenk bekommen, da war das Papier, die Verpackung, teurer als der Inhalt. Und zwar nicht, weil drin ein Fussel war, sondern weil die Verpackung edler Papyrus war. Da hat mir schon gesagt, pass auf mit Auspacken. Und den habe ich auch aufbewahrt. Es gibt zwei verschiedene Arten, sich auf Schultests vorzubereiten. So husch, husch, schnell alles ins Kurzzeitgedächtnis abrufen, am nächsten Tag, am dritten Tag ist alles wieder vergessen. Oder es gibt die Art, wo man sich über mehrere Tage in ein Thema vertieft, um sich das dann einzuprägen und das bleibt dann auch länger. Es gibt zwei verschiedene Arten, einen Kuss zu geben. Es gibt diesen kurzen, verwandtschaftlichen und es gibt diesen langen, liebenden. Der Unterschied ist markant. Es gibt zwei verschiedene Arten, eine Blume am Wegrand wahrzunehmen. Die eine ist, oh, da war doch was. Und die andere ist, hey, die Blume hier. Steckst vielleicht noch die Nase rein, um den Duft aufzufangen. Und das ist ein Erlebnis mit der Blume. Ich bekam einmal eine Foto, es war von Priska Koch, die einige von euch auch kennen. Die hat eine Blume fotografiert am Wegrand, also zwischen Trottoir und Straße ist die emporgewachsen am Randstein und hat geblüht. Ich habe die schon gesehen. Aber die Priska war dort und hat die fotografiert und hat sie mir per WhatsApp geschickt. Es war vor unserer Haustür fast, zwei Häuser weiter weg. Und da habe ich gemerkt, das gibt auch eine andere Art, diese Blume wahrzunehmen. Ich bin froh, dass kein Schulkind oder achtloser Spaziergänger dort einfach die Blume weggekickt hat. Es hat vielen Freude gemacht. Es gibt zwei verschiedene Arten, da können wir noch weiterfahren. Zum Beispiel gemeinsam zu wohnen. WG oder Familie. Wobei es auch WGs gibt, die wie Familie funktionieren und Familien, die WGs funktionieren eben. Es gibt zwei verschiedene Arten, eine persönliche Zeit mit Gott zu verbringen. Es gibt zum Beispiel die sehr, sehr, sehr stille Zeit. Und dann gibt es noch diese intensive Begegnung mit Gott als dem Lebendigen durch mein Bibellesen, durch das Gebet, durch Anbetung, durch Musik, durch einen Spaziergang in der Natur, wo mein Herz sich auftut, durch einen Gottesdienst, wie wir das heute erleben, durch einen gemeinsamen Abend in der Kleingruppe. Es gibt wirklich zwei verschiedene Arten in ganz, ganz vielem. Und zusammengefasst ist es das, es ist unbeachtet oder wertgeschätzt. Es ist vielleicht sogar verachtet oder wirklich wertgeschätzt. Man sieht manchmal dieses Kleine gar nicht, wie wertvoll das sein könnte. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir, es ist eine Perle. Die Perle sehen, den Wert sehen. Es gibt also zwei Arten der Begegnung. Und Jesus hat eine Geschichte erzählt, in der er auf diese zwei Arten eingeht. Die Geschichte ist die von einem Verletzten und von drei Passanten. Und ihr könnt die mitlesen und das Buch Lukas in der Bibel aufschlagen. Kapitel 10, ab Vers 30 wird die Geschichte erzählt. Ich erzähle sie frei nach. Es geht um einen Mann, das ist eine Gleichnisgeschichte. Dieser Mann ist auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wird er überfallen von einer Räuberbande, die rauben ihn aus, ziehen ihn aus, schlagen ihn halb tot und hauen ab. Zufällig kommt ein Priester vorbei, ein jüdischer Priester, der sieht dort den Mann liegen. Aber er wechselt die Straßenseite und geht auf der anderen Seite vorbei. Dann kommt auch ein levitischer Tempeldiener an denselben Ort. Er sieht den Mann und genauso wie der Priester wechselt er die Straßenseite und geht auf der anderen Seite vorbei. Dann kommt ein Mann, der ist auf Reisen. Es ist ein Samariter. Er sieht den Verletzten am Wegrand liegen und es überkommt ihn Mitleid. Dann geht er hin. Er verarztet seine Wunden mit Öl, mit Wein und er verbindet ihn und hilft ihm dann auf sein Reittier. Und gemeinsam gehen sie in ein Gasthaus und dort pflegt er diesen Mann. Bis zum nächsten Morgen bleibt er bei ihm, spricht dann den Wirt an und sagt, hier hast du 2 Denare, das sind 2 Tageslöhne wert. Damit kannst du all das bezahlen, pflege diesen Mann gesund. Und wenn es mehr kosten sollte, ich werde wiederkommen und dir den Rest begleichen. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und warum erzählt er diese Geschichte? Deine starke Geschichte ist uns bekannt. Was denkt ihr? Was ist eurer Meinung nach die größte Wirkung dieser Geschichte? Ich frage mal so, ich kann es laut sagen. Was ist die größte Wirkung von dieser Geschichte? Deiner Meinung nach. Nicht der Meinung von allen, sondern wie? Die größte Wirkung ist eine Anschuldigung an die Herzen der Leute, die einfach daran vorbeilaufen und die Nöte nicht sehen. Ich wiederhole es, damit man es dann auf der Aufnahme hört. Was ist deiner Meinung nach die größte Wirkung dieser Geschichte? Ja? Die Hilfsbereitschaft. Ja. Zeit zu haben. Dass ich meine Augen öffne für die Not der anderen. Mitleid haben, Mitgefühl haben. Genau, es ist ja keine Frage, dass wir diesen Namen, Samariterverein, von dieser Geschichte her haben. Ein biblischer Verein. Jedenfalls die Ursprünge. Und deswegen sagen wir gerne, und das ist auch richtig so, diese Geschichte hat eine Wahnsinnswirkung. Es ist ein Anschauungsbeispiel dafür, barmherzig zu sein und was es bedeutet. Nur, es ist ein Gleichnis und als Jesus diese Geschichte erzählt hat, war nicht genau das sein Hauptpunkt, sondern etwas anderes. Es ging ihm um die Wertschätzung der Mitmenschen allgemein, nicht nur um die Hilfsbereitschaft. Das Fazit aus dieser Geschichte wäre für Jesus nicht die Gründung des Samaritervereins, sondern ein Volk von Menschen, die Jesus nachfolgen, die einfach Interesse haben für die anderen und die wertschätzen und wirklich da sind für andere Menschen. Also es ist größer, es ist größer. In dieser Geschichte sehen wir das. Da kommen drei Leute vorbei und dreimal heißt es, sie sahen den Mann. Bei jedem heißt es, sie sahen ihn. Also keiner hat ihn nicht gesehen. Jeder hat ihn gesehen. Und bei zweien ist es mit dem Seitewechseln. Sie gingen auf der gegenüberliegenden Seite vorbei. Und nur bei einem war das Hingehen. Aber was war vor dem Hingehen bei ihm? Habt ihr das mitbekommen? Bevor er ging, er sah und ging und dazwischen geschah etwas. Was war das? Er hatte Mitleid. Es hat sein Herz bewegt. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Jesus wahrscheinlich hervorheben will. Diese Vergleichsgeschichte hat zu tun, Jesus hat das einem Mann erzählt. Und das können wir nachlesen im Kapitel 10 von Lukas, gleich einige Verse vorher. Ab Vers 25 heißt es, ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus erwiderte, jo, was steht darüber im Gesetz? Moses, was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und allen deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jetzt erzählt Jesus diese Raubüberfallgeschichte als Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Offenbar war es für diesen Mann kein Problem, das Gesetz zu halten, Gott zu lieben. Aber das mit der Nächstenliebe, das hat ihn ein bisschen herausgefordert, vor allem auch, weil er Jesus auf die Probe stellen wollte. Er stand jetzt Jesus gegenüber, eigentlich war Jesus ja der Nächste, räumlich gesehen, aber genau diesen Jesus wollte er eigentlich, dem wollte er eins auswischen. Er wollte ihm irgendwie zeigen, dass er das Gesetz nicht kennt oder was immer. Also dieser Jesus war für den Schriftgelehrten sicher nicht einer, den er lieben wollte. Und so fordert ihn Jesus mit dieser Geschichte gewaltig heraus. Es ist eine Ausrede, dass er sagt, ja, wer ist mein Nächster? Wenn ich wüsste, wer mein Nächster ist, würde ich den schon lieben, oder? Ist doch easy. Ist dir das auch schon passiert? Du findest es gut, deinen Nächsten zu lieben, aber den Nächsten suchst du dir lieber selber aus. Und die anderen lässt du unbeachtet. Man kann dem einen Namen geben. Ich finde etwas gut. Ich finde, das stimmt in der Bibel oder das ist eine gute Sache. Das will ich tun, aber einfach zum Teil. Einfach zu dem Teil, den ich gut finde. Das nennt man partiellen Gehorsam. Oder zu Deutsch Teilgehorsam. Der andere Teil wäre dann konsequenterweise was? Ungehorsam. Und wir haben dann aber gute Ausreden. Ja, sorry, ich habe nicht genau gewusst, wer mein Nächster ist. Da müssen wir uns ehrlich fragen, welche Teile des Lebens klammern wir aus bei Bereichen, die wir gehört haben, die wir gemerkt haben, die sind eigentlich gut. Die gehören zu Gottes Wille für unser Leben, für mein Leben. Aber ich klammere diesen Bereich aus, weil es mir unangenehm wäre, dort zu fest Gott hineinreden zu lassen. Welche Bereiche sind das? Ich glaube, das ist gut, dass wir uns das immer mal wieder vergegenwärtigen, eine Standortbestimmung machen, schauen, gibt es solche Teilbereiche, die wir ausgeklammert haben und wo wir dann hinstellen, so, sorry, ich habe es nicht gewusst. Wir hätten es schon gewusst, aber genau. In dieser Gleichnisgeschichte ist jetzt auch noch die nächste Frage interessant. Nicht nur, was bewirkt sie, sondern auch, wer ist wer? Und wir haben hier verschiedene Leute. Da ist der Überfallene. Das ist zunächst einmal ein hilfsbedürftiger Mensch. Dann sind da die Räuber. Es ist diese Strecke von Jerusalem nach Jericho, die ist etwa 35 Kilometer lang, wurde viel begangen, führt durch eine Steinwüste, durch eine gebirgige Landschaft. Sie führt auch tief hinab. Jerusalem liegt etwa 1000 Höhenmeter höher als Jericho. Also es ist wirklich, da geht man schon ziemlich runter, so von der Fräcki auf Kriens zum Beispiel. Das ist die Distanz, die runtergeht, aber das auf 35 Kilometer. Und es war eine gefährliche Gegend. Dass dort Räuber waren, das konnte wirklich passieren, dass dort Leute andere überfallen haben. Eine furchtbare Situation. Die Räuber sind aber jetzt nicht irgendwie etwas, was wir in dieser Gleichnisgeschichte deuten müssten, was das genau ist. Es ist einfach ein Unglück, das geschehen kann, ähnlich wie bei der Geschichte, die wir am letzten Sonntag gehört haben, der verlorene Sohn, die Hungersnot, die dort kam. Dann kommt der Priester und der levitische Tempeldiener, also ein Levit. Das sind Personen, die sich für einen Dienst im Tempel in Jerusalem bereit halten mussten. Dafür mussten sie kultisch rein sein. Wir wissen nicht genau, was der Grund ist, warum sie die Seite gewechselt haben. Wir dürfen ihnen da nichts hineinschieben. Jesus beschreibt nur, sie haben es gemacht. Aber es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel eben den, dass sie sich selbst reinhalten wollten und nicht mit der Berührung eines Verstorbenen, das hätte ja sein können, dass der dann in ihren Armen gestorben wäre, sich verunreinigt hätten. Dann hätten sie ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausführen dürfen für eine gewisse Zeit. Sie hätten also nach diesem Argument keine Quarantäne riskieren wollen. Sie wollen keine Quarantäne riskieren, darum helfen sie nicht. Das ist ziemlich, passt in unsere Zeit. Sind Sie bereit, eine Quarantäne zu riskieren, um jemandem zu helfen? Es könnte aber auch sein, dass Sie einfach Angst hatten, dort liegt ein Verwundeter, das könnte eine Falle sein, Räuber hinter dem Felsen, Angst so schnell wie möglich weg. Oder es könnte sein, dass Sie zu beschäftigt waren. Dazu komme ich noch. Ich erzähle euch dann noch eine Geschichte vom Samariter-Experiment von 1970. Kommt später. Es bleibt noch der Samariter selbst. Samariter, das müssen wir wissen, das war ein eigenes Volk in der damaligen Zeit, nördlich von Jerusalem, aber südlich von der Gegend Galiläa, wo Jesus aufgewachsen ist. Also da waren Juden ganz im Norden beim See Genezareth und Juden um Jerusalem herum. Dazwischen lag ein Landstück, das von den Samaritern bewohnt war. Die Samariter waren ein Mischvolk, halb jüdisch, vermischt mit anderen Völkern. Und sie hatten einen Glauben, der irgendetwas auch vom biblischen Glauben hatte. Sie kannten einfach die ersten 5 Bücher Mose, der sogenannte samaritanische Pentateuch. Und sie haben bestimmte Orte, wo sie anbeten wollten, selbst eingerichtet. Es gibt ein interessantes Gespräch von Jesus mit einer Samariterin, wo diesen Themen dann alle kommen. Das könnt ihr nachlesen in Johannesevangelium Kapitel 4. Steht auch in der Bibel. Und diese Samariter, die waren für die Juden ein minderwertiges Volk. Wenn möglich, zogen sie nicht dort durch diese Gegend. Jedenfalls nicht die vom Norden, wenn sie nach Jerusalem kommen wollten, um dort ein Fest zu feiern, um dort in den Tempel zu gehen. Dann machten sie lieber den Umweg über das Ostjordanland und kamen dann via Jericho, diese gefährliche Straße, hoch nach Jerusalem. Das war ihnen lieber, als durch dieses Samaritergebiet hindurch zu wandern. Beim Rückweg, da konnte es dann schon sein, dass man gerade hinaufging. Also, jetzt könnt ihr das ein bisschen fühlen, das ist ein gewisser ethnischer Konflikt, so ein bisschen Rassismus schwingt damit. Die Juden verachteten die Samariter. Sie wollten eigentlich mit ihnen nichts zu tun haben. Samariter waren unbeachtet und schon gar nicht wertgeschätzt. Und jetzt kommt ausgerechnet ein Samariter und nimmt sich die Zeit, einem Juden zu helfen. Das ist, stell dir vor, Jesus erzählt die Geschichte einem jüdischen Schriftgelehrten, einem, der sich reinhalten wollte. Das war Schock für den, diese Geschichte. Er hat sich dann irgendwie aber gut gefangen. Jesus stellt ihm die Frage, wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Und der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Das war ein Eingeständnis. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Genauso? Ja, wie genauso? Genauso wie der Samariter es gemacht hat, um dem Mann zu helfen. Also sei auch barmherzig, drück deine Liebe in Wertschätzung und Barmherzigkeit aus. Ja, aber auch so wie der Jude, der dort verletzt am Boden liegt und sich helfen lassen muss von einem verachteten Samariter, der beginnt ihn zu lieben. Weil Jesus fragt, der Nächste für den Verletzten, wer war der Nächste? War es der Priester, war es der Levit oder war es der Samariter? Noch einmal ein Querdenken. Jesus stellt die ganze Denkweise dieses Schriftgelehrten auf den Kopf. Stell dir vor, du bist der Verletzte. Würdest du den lieben, der dir hilft, aber dir absolut unsympathisch ist und zu einer Gruppe gehört, die du verachtest? Ja, der ist mir ja nämlich der Nächste. Das ist mein Auftrag. Ich will die beiden Blickrichtungen jetzt noch ein bisschen anschauen, aber ich habe hier das, was ich gesagt habe, noch gerne auf dem Flipchart ein bisschen deutlicher gemacht. Wir haben diese zwei Männer, die sehen den Verletzten, aber sie verschließen ihre Augen. Und wir haben diesen einen, den Samariter, der sieht den Verletzten und geht. Und er sieht, dass da eine Perle ist. Ich habe für den Verletzten jetzt diese Perle stehen lassen. Wir schauen zuerst an, wie dieser Samariter sich verhält. Wenn wir wertschätzen, oder wen wir wertschätzen. Es gibt ja zwei Arten, jemanden zu sehen. Habe ich das heute schon einmal erwähnt? Es gibt zwei Arten. Ihn unbeachtet lassen oder ihn wertschätzen, ihn beachten, wahrnehmen, sich auf ihn einlassen. Und beim Samariter sehen wir diese zweite Art. Wer die Bibel aufgeschlagen hat, kann das mal mit nachschauen. Wie diese Schritte gehen, beim Samariter sind es mindestens 6 Schritte, wie er auf diesen Menschen zugeht und ihm schließlich hilft. Das Erste, er sieht ihn. Schon das ist eine Kunst, nicht zu übersehen, sondern wirklich wahrzunehmen. Das Zweite ist, er hat Mitleid. Und das deutet bei mir auf echtes Interesse. Echtes Interesse. Oberflächliche Leute können nicht mitleidig sein. Dann kommt das Hingehen. Und das ist ein wichtiger Schritt. Von dem, was im Herzen abgegangen ist, jetzt hin zu dem. Der geht aus seinem normalen Trott jetzt. Er ist ja auf der Reise, sein Reittier hinter ihm oder reitet sogar mit. Und er steigt im Fall ab und er geht hin. Das Hingehen bedeutet, aus dem eigenen Wohlfühlbereich hinaustreten. Du weißt nicht, was dort passiert. Du weißt nicht, ob die Räuber hinter den Felsen warten. Du weißt nicht, ob er dir jetzt gleich in den Armen stirbt und du eine Beerdigung machen musst. Du weißt nicht, was jetzt läuft. Du weißt auch nicht, wie der reagiert. Es ist ein Hinausgehen aus dem eigenen Wohlfühlbereich. Aber das macht er uns vor, dieser Samariter. Und dann kommt die Barmherzigkeit, nenne ich das. Es ist die praktische Hilfe, Wundpflege, aufs Reittier nehmen, hineingehen in ein Gasthaus. Praktische Barmherzigkeit. Es ist ein Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Mitleid. Mitleid ist das Empfinden, Barmherzigkeit ist die Tat, die daraus kommt. Und dann kommt das Teilen, das gehört mit dazu. Er ist bereit, sein Reittier zu teilen. Er ist bereit, seine Zeit zu teilen. Er ist bereit, das Zimmer zu teilen. Und er ist bereit, das Geld zu teilen. Mit einem, den er gar nicht kennt, aber den er liebt. Und dann die Großzügigkeit. Er gibt ihm sogar eine Defizitgarantie. Nichts von, hier hast du einen Vertrag, dann musst du mir zurückzahlen, wenn du wieder zu Geld gekommen bist. Sondern ich begleiche auch deine ganzen Heilungskosten in diesem Gasthaus. Und ich glaube, Großzügigkeit wächst aus Dankbarkeit. Und damit schlagen wir auch wieder eine Brücke zum Erntedank. Kurz, das zusammengefasst, er beachtet den Verletzten und er wertschätzt ihn. Beachten und wertschätzen. Und das Wichtige, das da passiert, auf diesem Weg von ihm zum Verletzten, das hat wieder zu tun mit zwei so Pünktchen, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Das eine ist, ich fasse jetzt zusammen, was wir schon zusammengetragen haben. Es bewegt sein Herz. Und in seinem Herzen, in seiner Gesinnung wird ihm bewusst, es ist mein Auftrag. Es ist an mir, jetzt zu gehen. Das Mitleid ist nicht nur ein Gefühl von der Arm, sondern der braucht Hilfe, der braucht meine Hilfe. Ich bin der Einzige hier. Es ist das Bewusstwerden eines Auftrags. Das geschieht im Herzen. Wir haben Aufträge, die Gott uns gibt. Und die sollen unser Herz bewegen. Die sollen aus unserem Herzen kommen und Gott legt sie in unser Herz hinein. Das bewegt ihn, setzt ihn in Gang. Und dann geschieht etwas Lustiges. Also nein, lustig ist es nicht, sondern das, was ich zeichne, sollte lustig sein. Es ist eine kleine Glühbirne, die zu leuchten beginnt. Und dieser Mann macht jetzt einen Unterschied. Er leuchtet das Dunkel dieses Mannes aus. Einfach mit dem Dasein. Das geschieht hier. Und das, was hier abläuft, das passiert aus Mitleid, ich schreibe das hier auf, wird Barmherzigkeit. Und am Schluss wird Großzügigkeit. Was geschieht im Herzen? Was ist im Herzen bereits da, damit Großzügigkeit werden kann, damit er wirklich bereit ist zu teilen? Ich glaube, es hat mit Dankbarkeit zu tun. Ich habe es schon erwähnt. Wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei dir aus? Wenn du das hier anschaust, was bewegt das Herz? Wo beginnst du zu glühen und zu leuchten und das Dunkel aufzuhellen deiner Umgebung? Ich habe euch noch versprochen, dass ich das Samariter-Experiment erzähle. Das wurde so beschrieben in einem Zeitungsartikel und ich lese daraus vor. Im Dezember 1970 führten die Psychologen John Darley und Daniel Batson irgendwo ein inzwischen berühmt gewordenes Experiment durch. Sie schickten Theologiestudenten in ein Gebäude, in dem diese einen Vortrag halten sollten. Stellt euch vor, ihr wärt jetzt alle diese Theologiestudenten und ich würde euch jetzt in ein Gebäude schicken, zum Beispiel in den McDonald's, und dort sollt ihr jetzt einen Vortrag halten. Die eine Hälfte bekommt folgendes Thema: Barmherziger Samariter. Ihr sollt also über dieses Gleichnis der Nächstenliebe und Hilfe in Not sprechen. Ihr anderen, ihr sprecht darüber, was für Berufsmöglichkeiten es für Theologen gibt. Da ihr ja Theologiestudenten seid, könnt ihr da gut darüber reden. Gut, jetzt für jede dieser Gruppen gibt es noch drei unterschiedliche Einteilungen. Die Leute kamen natürlich einzeln dann zu dem, der den Auftrag gab. Und dann hat man gesagt, bei den Ersten, es hat noch viel Zeit. Ihr könnt euch wirklich Zeit lassen, darüber zu gehen, euch vorzubereiten, innerlich ein bisschen schauen, wie es ist. Den Zweiten haben sie gesagt, es beginnt gleich, ihr müsst gerade gehen. Kommt noch rechtzeitig, wenn ihr jetzt kein Versäumnis mehr habt. Und den Dritten haben gesagt, oh, schade, ihr seid schon zu spät, pressiert. Und das haben wir mit dieser Gruppe gemacht, die über den barmherzigen Samariter gesprochen haben, und mit dieser Gruppe, die über das Theologiestudium etwas berichten sollten. Dann haben sie einen Mann oder eine Frau platziert auf dem Weg dorthin über. Der wäre dann irgendwo bei der Tankstelle auf dem Mürli, auf dem Mäuerchen gesessen und der war offensichtlich hilfsbedürftig. Offensichtlich, also keiner konnte übersehen, dass der Hilfe braucht. Dann hat man geschaut, was machen diese Studenten, wenn sie an dem vorbeigehen. Soll ich euch die Resultate sagen? Von den Studenten mit viel Zeit halfen 63%. von denen ohne Zeitdruck 45% und von denen in Zeitnot nur 10%. Ohne Einfluss war überraschenderweise, ob die unfreiwilligen Testpersonen gerade die christliche Paradegeschichte über Hilfsbereitschaft im Kopf hatten oder Karrierechancen für Theologen. Es spielte keine Rolle, ob sie sich mit Barmherzigkeit beschäftigt hatten oder mit Karriere. Was eine Rolle gespielt hat, war die Zeit. Es spielt offensichtlich eine Rolle. Bei denen, die ganz knapp waren, waren es nur wenige, die die Perle sahen oder sie wahrnehmen wollten. Bei denen, die mehr Zeit hatten, waren es viel mehr. Und das einfache Fazit daraus: Nimm dir Zeit. Pack weniger in deinen Tag hinein. Fahre früher los. Und trainiere Aufmerksamkeit, damit es vom Sehen nicht zum Seitenwechseln kommt, sondern zum, dass dein Herz Zeit hat, Mitleid zu empfinden, etwas wahrzunehmen, auch Dankbarkeit zu empfinden. Nimm dir Zeit, trainiere Achtsamkeit. Oder das ist so das Wort, das ich brauchen möchte. Aufmerksamkeit, genau. Und die Ausrede, ja, ich habe nicht gewusst, wer mir nächstes ist. Wir haben viele Ausreden. Ich bewundere Menschen, die haben das richtig im Blut zu helfen und dann ziehen die solche Situationen auch richtig an. Die können mir dann alle Monate wieder 2-3 Geschichten erzählen, wo sie an einen Unfall herangelaufen sind oder wo jemand sich bei ihnen ausgeheult hat oder was immer. Und sagst, ja, das ist dann halt eine bestimmte Begabung. Ja, aber ich frage mich, waren sie vielleicht nur ein bisschen aufmerksamer als ich? Vielleicht bin ich auch an einem Unfall vorbeigegangen und habe es gar nicht wahrgenommen. Also ich möchte das mit der Zeit und dem Aufpassen wirklich mir zu Herzen nehmen und ermutige euch. Nun gibt es aber auch ein Problem, dass man sagt, ja, ich habe nichts zu geben. Ich bin so ausgepowert oder so ausgepumpt. Was soll ich noch geben? Wir wechseln jetzt unseren Blick und gehen zum Verwundeten. Der Verwundete liegt dort und der kann ja keinem helfen. Er braucht Hilfe. Und oft sind wir auch in solchen Situationen. Und Menschen sind in der Situation, da sind sie der Verwundete und nicht der Passant oder der Samariter. Und den Blick wollen wir auch haben, weil Jesus bringt ja genau diesen Vergleichspunkt und sagt, ihr seid eigentlich der Verwundete. Wen liebt ihr jetzt? Wer ist euer Nächster? Steigen wir in diese Rolle. Es gibt in unserem Leben viele Bedürfnisse. Essen, trinken, schlafen. Wenn wir tiefer gehen, dann merken wir, es ist dieses Bedürfnis nach Kraft, das Bedürfnis nach Orientierung, das Bedürfnis nach Anerkennung und das Bedürfnis nach Annahme. Vielleicht auch zusammengefasst als Bedürfnis nach Liebe. Und das Bedürfnis nach Liebe möchte eigentlich uns Gott stillen, weil Gott selbst die Liebe ist. Und viele Menschen sind fern von Gott. Und in dieser Hinsicht Verwundete am Wegrand. Dieses Bedürfnis wird so stark ausgedrückt in Römer 3,23. Dort heißt es, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Vielleicht kennt ihr dieses Symbol aus den 4 Zeichen, diese Trennung. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und Jesus sagte einmal dann, ja Leute, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Das steht in Lukas 5, 31-32. Jesus sagt selbst, er ist der Arzt, der denen hilft, die in ihren Sünden Hilfe brauchen und nicht denen, wie diese Schriftgelehrte, die sich schon für gut genug halten. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wer war wie der Arzt? Der Samariter. Könnte es sein, dass Jesus diesen Samariter mit sich selbst vergleicht? Da passen einige Dinge. Der Samariter, verachtet, ja nicht wertgeschätzt, er soll nicht mein Nächster sein, damit ich ihn nicht lieben muss. Jesus, von diesem Schriftgelehrten, verachtet, nicht wertgeschätzt, er soll ja nicht sein Nächster sein, damit er ihn nicht lieben muss. Dieser Samariter, Hilfsbereitschaft, er geht hin, er tut, was richtig ist. Jesus, er geht zu den Menschen hin, die wirklich diese Hilfe brauchen und auch annehmen wollen. Der Samariter ist ein guter Vergleich für das, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Er will unserem tiefsten Bedürfnis begegnen, das Problem der Sünde bewältigen und uns die Herrlichkeit zurückgeben, die wir verloren haben, diese Herrlichkeit Gottes. Das möchte er uns schenken. Wer beachtet uns? Das ist die Frage. Wer beachtet uns, wenn wir da am Wegrand liegen? Wer beachtet die Menschen, die in ihren eigenen persönlichen Nöten sitzen und sind? Auch in der Not der Sündhaftigkeit, das darf man heute ja nicht mehr ansprechen, dass das eine Not ist. Doch, wir sprechen es an. Sünde ist eine Not. Es ist eine tiefe, tiefe Not. Es ist eine Not, die uns in die Verdammnis hineinführt. Und wir können von Jesus hören, was er uns sieht. Und ich möchte dir das zusprechen. Jesus beachtet dich. Er sieht dich, nimmt dich wahr und ist der, der dein tiefstes Verletztsein, das aus der Sündhaftigkeit kommt, helfen kann dort. Wir können auf zwei Arten umgehen mit dem, was Jesus macht. Die zwei Arten haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Wir können Jesus wie den Schriftgelehrten verachten oder wir können ihn wie der Verletzte im Gleichnis als Helfer annehmen und ihn lieben lernen. So wie der Samariter für diesen Mann die Wunden verbunden hat, ihn mitgenommen hat an einen geschützten Ort und bezahlt hat für seine Heilung, so hat Jesus mit seinem Leben und seinem Blut für unsere Wunden und unsere Sünden bezahlt. Er heilt unsere Herzen und er lädt uns auf sein Reittier, im Bild gesprochen, und bringt uns an einen sicheren Ort. Das ist das Haus des Vaters. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Und er bezahlt für unsere Heilungskosten bis auf den letzten Rappen. Das ist doch cool. Nimm die Rettung an, indem du ihm sagst, dass du diese Rettung, diese Hilfe annehmen willst. Jesus ist Gottes Sohn. Er war nicht nur ein Mensch damals, er lebt heute. Und wenn wir beten und sprechen, dann hört er uns und er freut sich darauf. Wenn du die Rettung von Jesus annehmen willst, dann bete ganz einfach so. Ich habe hier ein mögliches Gebet und ich möchte das langsam lesen. Und vielleicht möchtest du das für dich als Gebet heute in Anspruch nehmen, um diese Hilfe, diese Rettung von Jesus ganz persönlich anzunehmen. Jesus Christus, ich brauche deine Hilfe. Denn ich kann nicht aus eigener Kraft so leben, wie es gut wäre. Ich erkenne an, dass ich gesündigt habe und ich die Herrlichkeit Gottes verloren habe. Ich will umkehren zu dir. Bitte vergib mir meine Sünden und heile meine Verletzungen. Ich vertraue dir mein Leben an. Führe du mich. Brauche du mich für deine Pläne. Danke für deine Hilfe und Rettung. Danke für die Vergebung. Danke, dass ich in deinen Augen eine wertvolle Perle bin. Lass mich andere auch so sehen, wie du mich siehst. Amen. Wir singen ein Lied. Und ich weise auf das Blatt hin, wo dieses Gebet auch draufsteht und bei diesem Tischchen mitgenommen werden kann. Nutzt die Zeit dieses Liedes auch als Vertiefung, als persönliche Antwort. Es ist ein Teil, der gehört noch zur Predigt, dieses Lied. Gott spricht zu uns und hier kann ich schon ein bisschen reagieren. Ich kann antworten, indem ich mitsinge oder zuhöre oder in meinen Gedanken, in meinen Gebeten jetzt Antwort gebe. Nutzt also diese Zeit, um eine Antwort zu geben.